Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, wir sind hier versammelt, um ein schwieriges Thema miteinander zu betrachten, was nicht ohne persönliche Betroffenheit möglich ist, und zwar das Thema Ehescheidung und Wiederheirat. Ungefähr jede dritte Ehe wird geschieden. Ein unermessliches Leid für alle Betroffenen und ihre Kinder. Auch Christen sind dadurch betroffen und fragen sich, wie geht es weiter? Viele davon sind beim Gedanken an eine mögliche Wiederheirat verunsichert. Kann das Gottes Wille sein? Was sagt sein Wort dazu? In diesem Vortrag möchte ich einerseits Betroffenen und ihren Angehörigen Hoffnung vermitteln und gleichzeitig eine Antwort zu geben versuchen auf die Frage, was sagt die Bibel wirklich über Ehescheidung und Wiederheirat? Denn es kursieren ja darüber die abenteuerlichsten Ansichten, die zum Teil auch sehr weit vom biblischen Gesamtduktus, von der biblischen Gesamtaussage weg sind. Deshalb wollen wir hinhören zunächst einmal, was sagt denn die Bibel wirklich? Ich zitiere die ganzen relevanten Bibelstellen zu dieser Thematik und dann am Schluss, wenn die Zeit noch reicht, einen Brief an einen Betroffenen, einen seelsorgerlichen Teil anzuschließen. Die Frage stellt sich, bin ich als Geschiedener aus Gottes Gnade gefallen? Gehe ich auf ewig verloren? Was geschieht im Falle einer Wiederheirat? Kann ich jemals wieder Frieden finden? Solche Fragen bewegen insbesondere geschiedene Christen, die es ja auch gibt. Die Antworten in der christlich-theologischen Literatur der Vergangenheit und Gegenwart fallen unterschiedlich aus. Deshalb habe ich selber in die Heilige Schrift geschaut und die betreffenden Stellen intensiv studiert. Und dabei ist mir Folgendes deutlich geworden, um das schon mal vorwegzunehmen. Es ist falsch und unbiblisch, die Tür für eine Scheidung und Wiederheirat zu weit zu öffnen. Aber ebenso falsch und unbiblisch ist es, sie völlig zu verschließen. Im ersten Fall hindert man die Betroffenen, ihre Schuld in ihrer ganzen Tiefe zu erkennen, Gottes Vergebung in Anspruch zu nehmen und sich durch Gottes Liebe und Nähe verändern zu lassen. Im zweiten Fall legt man ihnen so schwere Lasten auf, die so unerträglich werden können, dass sie darunter zu zerbrechen drohen. Bei der Frage Ehescheidung und Wiederheirat, ja oder nein, ist immer die Situation der einzelnen Betroffenen zu berücksichtigen. Es gibt keine zwei völlig identischen Fälle. Und doch braucht es für eine seelsorgerliche Entscheidung Grundlinien, die in der Bibel vorgegeben sind und die nicht einfach außer Kraft gesetzt werden können, auch nicht aus Mitleid. Dabei gilt die tröstliche Verheißung, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott hat uns in seiner Liebe und Weisheit Richtlinien gegeben, die auch das schwierige Problem von Ehescheidung und Wiederheirat regeln und in geordnete Bahnen lenken. Richtlinien, die es ermöglichen, dass der Mensch nicht zerbrechen muss, sondern leben darf. Und diese Richtlinien fasse ich nun zusammen, indem ich die wichtigsten Bibelstellen nenne und kurz kommentiere. Es sind zwei große Teile zunächst, die Regel, der Teil A, und die Ausnahmen, der Teil B. Zunächst einmal die Regel. Sie lautet grundsätzlich keine Scheidung und Wiederheirat. Mann und Frau werden bei der Eheschließung ein Fleisch. Sie schließen miteinander einen Bund vor Gott, indem sie einander Liebe und Treue bis zum Tod geloben. Scheidung soll deshalb nach Gottes Willen grundsätzlich nicht sein. Gott hasst Scheidung. Scheidung ist Sünde oder Folge geschehener Sünde. Getrennt lebende oder voneinander geschiedene Gläubige, in denen beiden der Heilige Geist wohnt, sind aufgerufen, sich zu versöhnen. Das geht zum Beispiel aus folgenden Stellen eindeutig hervor. Malachi 2, Vers 16. Ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Kleid mit Frevel zudeckt, spricht der Herr der Heerscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und seid nicht treulos. Matthäus 19, Vers 4 bis 6. Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, da soll der Mensch nicht scheiden. Markus 10, Vers 11 bis 12. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Lukas 16, Vers 18. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Römer 7, Vers 2 bis 3. Eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, so wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. 1. Korinther 7, Vers 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe. 1. Korinther 7, Vers 10 und 11. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen, und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, dann soll er sich nicht von ihr scheiden. Und dann geht's weiter, wir werden darauf nachher noch eingehen. Aber zuerst 10 und 11, dazu möchte ich gleich etwas sagen, weil diese Stelle oft benannt wird, gesagt wird, man darf sich da nicht mehr wieder verheiraten. Vers 10 und 11 in 1. Korinther 7 bezieht sich auf zwei Gläubige, in denen beiden der Heilige Geist wohnt. Das wird daran deutlich, dass ab Vers 12 es heißt, den anderen, sage ich, also denen, wo eine Mischehe vorhanden ist, ein Gläubiger und ein Ungläubiger oder eine Ungläubige dann, je nachdem, Mann und Frau. Das heißt also, Verheiratete kann sich in 1. Korinther 7, 10 und 11 nur auf zwei gläubige Ehepartner beziehen, da ab Vers 12 die anderen oder übrigen, nämlich Partner in Mischehen, angesprochen werden. Gläubige Ehepartner sollen sich grundsätzlich nicht voneinander scheiden lassen oder aber bei bereits geschehener Trennung oder Scheidung ohne Ehe bleiben oder auf Versöhnung hinarbeiten. Da in beiden Gläubigen, vorausgesetzt, dass sie wirklich gläubig sind, was ja dann oftmals die Frage ist, wenn es zu Trennungen kommt, da in beiden Gläubigen der Heilige Geist Gottes wohnt, ist dies keine unerfüllbare Forderung, sich zu versöhnen. Liegt freilich Ehebruch oder Unzucht, griechisch Porneia, ohne Bereitschaft zur Umkehr und Versöhnung vor, was nun seinerseits den Glauben des Schuldigen in Frage stellt, dann kann es trotzdem zur Scheidung kommen. Auch dann. In diesem Fall gilt das, was jetzt unter Teil B ausgeführt wird. Teil A war ja die Regel, die biblische Regel, und die sollten wir nicht vergessen bei dem, was wir jetzt hören, ja? Diese Regel immer im Hinterkopf behalten. Teil B sind nun die Ausnahmen. Scheidung und Wiederheirat bei Ehebruch, bei Mischehen und bei Herzenshärtigkeit. Erstens Ehebruch. Hierzu zunächst die grundlegende Stelle aus dem Alten Testament, 5. Mose 24, 1 bis 4. Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt, und wenn sie dann aus seinem Haus gegangen ist und hingeht und wird die Frau eines anderen, und wenn dieser andere Mann ihrer auch überdrüssig wird und einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt, oder wenn dieser andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, dann kann sie ihr erster Mann, der sie entließ, nicht wieder zur Frau nehmen, nachdem sie unrein geworden ist. Denn solches ist ein Gräuel vor dem Herrn, damit du nicht Sünde über das Land bringst, das dir der Herr dein Gott zum Erbe gegeben hat. Nun, diese Stelle hat von Anfang an bis heute zahlreiche unterschiedliche Interpretationen erfahren. Eindeutig ist Folgendes: Unter bestimmten Umständen kann nach dem Gesetz des Mose ein Scheidebrief ausgestellt werden, der das Recht zur Wiederheirat einschließt. Im Judentum war das immer selbstverständlich. Umstritten ist vor allem, was das Schändliche ist, welches die Scheidung rechtfertigt. sind es schwere sexuelle Sünden, wie zum Beispiel Unzucht, Ehebruch, Sodomie und Homosexualität, so etwa legte es Rabbi Shammai in seiner Tradition aus. Oder ist es aber bereits ein äußerer Mangel oder eine Ungeschicklichkeit der Frau, zum Beispiel in Gestalt eines angebrannten Essens, so legten es liberale Rabbiner aus, etwa in der Schule des Rabbi Hillel. Jesus als der lebendige Sohn Gottes bekommt diese Frage auch gestellt. Ist es erlaubt, sich aus jedem Grund zu scheiden? Und er sagt, nur aufgrund von Porneia, sexuelle Sünden, Ehe und Treuebruch. Darauf gehe ich nachher noch ein, in Matthäus 19, 9. Nun aber sind wir zunächst noch im Alten Testament. Das war eine grundlegende Stelle, 5. Mose 24. Nun kommen wir zu den Propheten und diese Stellen werden oft übersehen. Jeremia 3, ab Vers 1 und Vers 6 bis 9. Und er sprach, wenn sich ein Mann von seiner Frau scheidet und sie geht von ihm und gehört einem anderen, darf er sie auch wieder annehmen? Ist's nicht so, dass das Land unrein würde? Du aber hast mit vielen gehurt und solltest wieder zu mir kommen, spricht der Herr. Israel, die Abtrünnige, ging hin auf alle hohen Berge und unter alle grünen Bäume und trieb dort Hurerei. Und ich dachte, nachdem sie das alles getan hat, würde sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und obwohl ihre Schwester Juda die Treulose gesehen hat, wie ich Israel, die Abtrünnige, wegen ihres Ehebruchs gestraft und ihr einen Scheidebrief gegeben habe, sagt ihr Gott selber wohlbemerkt. Gott hat einen Scheidebrief ausgestellt. Wie ich ihr einen Scheidebrief gegeben habe, scheut sich dennoch ihre Schwester, das treulose Juda, nicht, sondern geht hin und treibt auch Hurerei. Und ihre leichtfertige Hurerei hat das Land unrein gemacht, denn sie treibt Ehebruch mit Stein und Holz. Jeremia 3. Ähnlich in Jesaja 50, Vers 1. So spricht der Herr, wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist mein Gläubiger, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft, und eure Mutter ist um eurer Abtrünnigkeit willen entlassen, geschieden worden, durch Gott selber. Gott selber stellt hier Scheidebriefe aus. Man höre, das wissen viele gar nicht. Auch wenn hier natürlich bei Jeremia und Jesaja symbolisch geredet wird, so ist doch deutlich, Gott selbst gibt seinem Volk einen Scheidebrief. Und was sind die Gründe dieser Scheidung? Scheidungsgründe sind Untreue, Ehebruch, Hurerei und Abtrünnigkeit, verbunden mit Unbußfertigkeit. Keine Bereitschaft zur Umkehr. Soweit aus dem Alten Bund, grundlegende Stellen. Also man kann nicht sagen, es gibt niemals Scheidebriefe, wenn Gott die ja selber ausstellt. Sicherlich hier symbolisch, aber doch könnte das nicht verwendet werden, wenn es nicht im Zusammenhang von 5. Mose auch her möglich wäre. Und es war auch ja gebräuchlich, im Alten Bund. Nun aber zum Neuen Testament. Frage, gibt es da auch noch Scheidung und Wiederheirat oder nicht? Matthäus 1, Vers 18 bis 19. Die Geburt Jesu Christi aber geschah so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger ward von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Man muss hören, die Mutter unseres Heilandes hier. Eine ganz interessante Situation. Eine Verlobung nämlich wurde im Judentum und in neutestamentlicher Zeit als Anfang der Eheschließung betrachtet. Deshalb kann Josef auch als ihr Mann bezeichnet werden. Es war also im Grunde schon so etwas wie eine Ehe vorhanden. Und Josef gedachte, sie heimlich zu verlassen, um sie nicht in Schande zu bringen, denn er wusste ja noch nicht, dass das Kind vom Heiligen Geist war. Sie wäre ja nach 3. Mose 20, Vers 10 wegen Ehebruchs gesteinigt worden, wenn er es öffentlich gemacht hätte. Ja, das müssen wir einfach berücksichtigen. Also, eine Verlobung wurde im Judentum und in neutestamentlicher Zeit als Anfang der Eheschließung betrachtet und demgemäß rechtlich behandelt. Josef wird als Mann der Maria bezeichnet. Bevor der Engel ihn über den wahren Sachverhalt aufklärte, musste Josef annehmen, dass Maria die Ehe gebrochen hatte. Um rechtliche Konsequenzen bis hin zur Steinigung zu vermeiden, wollte er sich heimlich verlassen, das heißt, ihr ohne öffentliches Strafverfahren den Scheidebrief geben und so den Bund mit Maria auflösen. Dabei fällt auf, dass Josef als gerecht beschrieben wird. Ehebruch war also als legitimer Scheidungsgrund selbstverständlich. Und deutlicher könnte es nicht mehr sein als bei der Mutter unseres Heilandes Jesus Christus selber, dass es in dem Zusammenhang im Neuen Testament berichtet wird. Und nun kommen wir zu Matthäus 19, Vers 3 bis 9. Das ist, denke ich, die ausführlichste Stelle zum Thema Scheidung und Wiederheirat im Neuen Testament. Ich lese einmal zunächst im Zusammenhang. Matthäus 19, 3 bis 9. Wir schlagen es auf, wer eine Bibel dabei hat, weil das ist jetzt eine zentrale Stelle. Da traten zu ihm, zu Jesus, die Pharisäer, versuchten ihn und sprachen: Ist's auch recht, dass sich ein Mann scheide von seiner Frau um irgendeiner Ursache willen? Das heißt, aus jedem beliebigen Grund, wie es ja von Rabbi Hillels Schule etwa ausgelegt wurde. Er antwortete aber und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und sie werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat. Da soll der Mensch nicht scheiden. Das ist die Regel, die Grundregel, wie wir gehört haben. Da sprachen sie: Warum hat dann Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben, wenn man sich scheidet? Geboten hat es Mose übrigens nicht, sondern er hat es nur erlaubt. Ja? Aber das wird von den Pharisäern entsprechend schon als Falle für den Herrn hier formuliert. Geboten, er hat es nur erlaubt. Und der Herr Jesus antwortet: Er sprach zu ihnen: Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden. Nicht geboten, das wäre ja schrecklich. Er hat erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, um eures Herzens Härtigkeit willen. Unversöhnlichkeit, Egoismus, Grausamkeit, solche Gründe. Ich gehe darauf noch ein. Von Anbeginn aber ist's nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn um der Hurerei willen, Porneia steht im Griechischen, und das kann nur alle sexuellen Sünden umschließen, die eine Ehe zerstören können. Das kann man nicht nur, wie es manche tun wollen, auf Inzest oder Ähnliches beschränken, sondern es wurde im jüdischen Kontext, im Umfeld Jesu, im Sinne von Unzucht, von Ehebruch verstanden. Das ist also historisch eindeutig. Auch Professor Herbert Janssen und andere haben das ausführlich dargestellt. Also um eures Herzens Härtigkeit willen, aber hier um der Hurerei willen nun. Und nochmal diesen Vers, Vers 9, das ist der zentrale Vers in dieser Frage überhaupt. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn um der Hurerei willen, und eine andere freit, der bricht die Ehe. Da sprachen die Jünger zu ihm: Steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist nicht gut, ehelich zu werden. Er sprach aber zu ihnen: Dies Wort fasst nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist. Und da kommen noch einige Gründe wegen Ehe. Das möchte ich jetzt nicht alles ausführen. Nun nochmal zurück im Einzelnen. Vers 3. Sie traten zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund scheide von seiner Frau? Es gab, wie schon erwähnt, unterschiedliche Lehrmeinungen, die 5. Mose 24 zum Teil sehr frei interpretierten. Scheidung schon wegen eines angebrannten Essens, wir haben es gehört. Die Pharisäer wollen also wissen, ob Jesus auch Scheidung aus irgendeinem Grund erlaubt. Als Antwort weist Jesus zunächst auf 1. Mose 2, Vers 24 hin, ein Fleisch sein, und betont den grundsätzlichen Willen Gottes, was Gott zusammengefügt hat, da soll der Mensch nicht scheiden. Und dann Vers 7 und 8 nochmals: Warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben, sich von ihr zu scheiden? Antwort: Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen wegen eurer Herzenshärte, von Anfang an aber ist nicht so gewesen. Das heißt, durch den Sündenfall, das war noch nicht im Paradies, aber durch den Sündenfall dann kam die Herzenshärte, Unversöhnlichkeit, Grausamkeit, Egoismus in die Welt. Das veranlasste Mose, den Scheidebrief zu erlauben, nicht zu gebieten, wie die Pharisäer suggerieren wollen. Jesus nimmt die Erlaubnis des Mose allerdings nicht zurück, man muss da schon genau hinhören, er konkretisiert sie lediglich und wehrt ihrem ausufernden Missbrauch. Ja? Er wehrt dem ausufernden Missbrauch, der getrieben wurde im Judentum zur Zeit Jesu, wegen x-beliebigen Gründen die Scheidung zu praktizieren. Das war schrecklich. Er weist allerdings darauf hin, dass Herzenshärte und die daraus sich ergebende Scheidung nicht der ursprüngliche Zustand und die Bestimmung des Menschen von Anfang an vor dem Sündenfall waren, dass es nicht der Schöpfungsordnung Gottes entspricht, die ja gut gemeint war von Gott und gut angelegt alles. Jetzt aber befinden sich Menschen leider doch in dieser Situation nach dem Sündenfall. Und nun kann der Scheidebrief, so möchte ich einmal sagen, in menschlich ausweglosen Situationen eine letzte Möglichkeit sein als Notordnung, um in eine völlig chaotische Situation doch noch eine Ordnung hineinzubringen. Ich weiß, dass das jetzt manche angreifen werden, aber wir müssen das von der Bibel her im Zusammenhang sehen und auch realistisch, wie es in dieser Welt nun aufgrund des Sündenfalls sich ausgewirkt hat. Wir können nicht sagen, wir leben noch im ursprünglichen Paradieseszustand. Manche, die hier mit der Schöpfungsordnung so argumentieren, stellen die Welt dar, als lebten wir noch im Zustand vor dem Sündenfall. Das ist nun, liebe Freunde, nicht so. Leider nicht so. Deshalb gibt es auch die Erlösungsordnung. Der Herr Jesus schenkt die Möglichkeit zur Versöhnung. Gott sei Dank. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber was sagt nun Jesus an dieser Stelle? Nochmals Vers 9. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Porneia, Ehebruch, Unzucht, Untreue, mit sexuellen Sünden verbunden, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Er antwortet nun auf die Ausgangsfrage der Pharisäer und sagt, es ist nicht erlaubt, sich aus irgendeinem Grund zu scheiden, sondern nur im Fall von Porneia. Ehebruch verbunden mit Unbußfertigkeit auf Seiten des Ehebrechers und fehlender Vergebungsbereitschaft auf Seiten des betrogenen Ehepartners, das löst die Ehe auf. Natürlich kann man vergeben, ja, dem Ehebrecher. Das ist die Erlösungsordnung. Aber wo das nicht dann geschieht und wo der andere keine Vergebung annehmen will und im Ehebruch beharrt, was soll man da noch tun? Also, wird die Ehe aufgrund des Ehebruchs des Partners oder der Partnerin geschieden, und das ist jetzt eine wichtige Konsequenz, aufgrund Ehebruchs geschieden, dann bedeutet eine Wiederheirat des unschuldig Geschiedenen. Und das heißt desjenigen, der selber nicht die Ehe mit einem Dritten gebrochen hat, keinen Ehebruch, sondern ist legitim, da ja die erste Ehe nicht mehr besteht. Denn wir erinnern uns, der Ehebrecher wurde nach dem alten Bund gesteinigt. Er war als tot zu achten. 3. Mose 20, Vers 10. Der Ehebrecher wurde gesteinigt und es war nur die römische Rechtsordnung zur Zeit Jesu, dass das nicht praktiziert wurde. Wir wissen ja, die Pharisäer oder die Umstehenden wollten ja in Johannes 8 auch die Ehebrecherin steinigen, aber der Herr hat gesagt, nein, die Vergebung ist hier jetzt grundlegend. Ja, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und doch, wo jemand in beharrendem Zustand ist mit Ehebruch und das ohne Buße praktiziert, ist die Ehe gebrochen, so wie ein Stock gebrochen ist. Und dann ist es kein Ehebruch, wenn, sage ich mal, ein betrogener Ehepartner wieder jemand anderes, jemand Gläubiges heiratet. So verstehe ich mit vielen Auslegern Matthäus 19, Vers 9, das haben die Reformatoren so verstanden, ich werde noch Zitate bringen, das verstehen auch heute, auch konservative Ausleger, so wie der kanadische Professor Herbert Janssen, der Bibelübersetzer und Bibelausleger, oder etwa John MacArthur in der John MacArthur Studienbibel und auch viele andere, um jetzt nur einige bekanntere zu nennen. Es gibt natürlich auch andere Auslegungen, aber ich halte diese für die einleuchtendere. Ähnlich auch in Matthäus 5, Vers 31 bis 32. Da sagt der Herr Jesus, es ist euch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, also außer wegen Ehebruch, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also der Ehebruch ist ein legitimer Scheidungsgrund, der den anderen frei macht, nachdem die Brücken wirklich abgebrochen sind, wieder zu heiraten. Auch in der Bergpredigt nennt der Herr Ehebruch als einzigen rechtmäßigen Scheidungsgrund. Wir gehen aber noch auf gleich die Mischehenfrage auch noch ein. Ich möchte zusammenfassend zu diesem Punkt Folgendes sagen. Man beachte bezüglich Ehebruch das Nachfolgende. Die Ehe ist endgültig erst mit der legitimen Scheidung aufgelöst, noch nicht mit dem Ehebruch an sich. Es muss noch rechtmäßig dann auch geschieden werden, da ja im Falle von Ehebruch, wie bei jeder Sünde, grundsätzlich die Tür zur Umkehr und Vergebung doch offen steht. Man vergleiche gerade Johannes 8, Vers 1 bis 11. Sündige von jetzt an nicht mehr, kehre um. Ja, das wird auch dem Ehebrecher gesagt. Auch für ihn gibt es die Chance zur Buße. Es wäre also völlig unbiblisch und vor Gott nicht richtig, Wenn sich jemand nach dem Ehebruch seines Partners oder seiner Partnerin völlig frei fühlen würde, sofort jemand anderen zu suchen, auch wenn die Ehe noch gar nicht rechtmäßig geschieden ist. Er würde in diesem Falle selber die Ehe brechen. Vielmehr sollte erst unter Buße und Tränen um Vergebung und Versöhnung gerungen werden. Sollte es jedoch zur Trennung kommen und sollte über einen längeren Zeitraum hinweg keine Umkehr erfolgen, zum Beispiel, es gibt ja bei uns momentan noch das staatlich vorgeschriebene Trennungsjahr, wo immer noch die Möglichkeit auch vom Staat gelegt wird, versucht es nochmal miteinander. Aber sollte über einen längeren Zeitraum hinweg keine Umkehr erfolgen seitens des ehebrecherischen Partners, dann ist für den Unschuldigen der Weg zur Scheidung und Wiederheirat möglich. Also, damit die Ehe gültig aufgelöst ist und Wiederheirat in Frage kommt, muss dreierlei zusammenkommen. Ehebruch, fehlende Umkehrbereitschaft beim Schuldigen und eine rechtmäßige Scheidung. Zweiter Scheidungsgrund sind Mischehen, ein Gläubiger und ein Ungläubiger zusammen. Es ist ein fremdes Joch, in das nun der Gläubige sich allerdings nun manchmal auch freiwillig spannen lässt. Das ist die große Diskussion, nicht? Auch bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Kindern ja noch nicht, aber bei Jugendlichen kann ich einen Ungläubigen heiraten. Man lädt sich da viel Herzeleid auf. Ich kann da nur warnen davor, damit es nicht so endet, wie wir jetzt hier beschreiben müssen. Mischehen. Im Alten Testament wird von Gott die Auflösung von Mischehen geboten. Man höre. Habt ihr das gewusst? Im Alten Testament wird die Auflösung sogar geboten, in denen Angehörigen seines Bundesvolkes Israel Angehörige heidnischer Fremdvölker geheiratet hatten. Im Neuen Testament wird Scheidung erlaubt, wenn der ungläubige Teil sich trennen will. Der Gläubige ist in diesem Fall nicht an den Ungläubigen gebunden wie ein Sklave. Zunächst zum Alten Testament, Esra 10, Vers 10 bis 12. Esra, da heißt es: Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen: Ihr habt dem Herrn die Treue gebrochen, als ihr euch fremde Frauen genommen und so die Schuld Israels gemehrt habt. Bekennt sie nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, und tut seinen Willen, und scheidet euch von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Scheidet euch von den fremden Frauen, gebietet Gott. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es geschehe, wie du uns gesagt hast. Ähnlich auch in Nehemia 13 nachzulesen. Esra, Nehemia, die Zeit des neuen Tempelbaus, nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Und da soll keine Vermischung passieren. Mischehen mit einem heidnischen Partner verunreinigten das Volk Gottes. In der alttestamentlichen Zeit des mosaischen Gesetzes konnte deshalb von Gott die Scheidung in solchen Fällen sogar geboten werden. Wer von unseren Pietisten weiß es denn heute noch oder nimmt das ernst, die da schon fast mit katholischem Sakramentalismus argumentieren? Die Scheidung konnte ja sogar geboten werden im Alten Bund. Die Mischehen waren aufzulösen. Allerdings ist es für uns heute keine Regel, versteht mich da nicht falsch. Ja? Was heute im Neuen Bund gilt, das ist ja eine heilsgeschichtliche Entwicklung in der Bibel, vom Alten zum Neuen Bund, wenn der Herr Jesus gekommen ist. Was heute gilt, werden wir jetzt gleich hören. Im Neuen Bund, in der Zeit der Gnade, in der wir leben, soll der Gläubige nicht von sich aus die Scheidung suchen. Nicht sagen, naja, mein Partner ist ungläubig, der trinkt immer nur, also weg damit, das wäre falsch. Sollen wir nicht von uns aus die Scheidung suchen, sondern ihr nur zustimmen, wenn der Ungläubige darauf besteht. Dann sollen wir ihm allerdings nichts in den Weg legen. Das wird in folgender Stelle deutlich. Und das ist jetzt das, was ich vorhin erwähnt habe, 1. Korinther 7, ab Vers 12, wo es heißt, den anderen, also nicht zwei Gläubigen wie in Vers 10 und 11, sondern Vers 12, den anderen, den übrigen, den Partnern in Mischehen gebiete ich. Ich zitiere 1. Korinther 7, 12 bis 16, auch eine ganz zentrale Stelle, genauso wie Matthäus 19. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, also der Apostel, in apostolischer Autorität allerdings, man kann nicht hier Herrenwort gegen Apostelwort ausspielen, denn der Apostel Paulus sagt, der Heilige Geist hat es mir geoffenbart, also es ist genauso von Gott, wie das Jesuswort, auf das er sich vorher beruft. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, dann soll er sich nicht von ihr scheiden. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, dann soll sie sich nicht von ihm scheiden. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein aus dieser Mischehe. Nein, die Heiligung wirkt sich ja aus. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, jetzt kommt jetzt der Punkt, ja, wenn der Ungläubige sich scheiden will, dann lass ihn sich scheiden. Wörtlich, dann lass ihn sich getrennt halten sogar, dauerhaft auch. Der Bruder oder die Schwester, also der Gläubige und die Gläubige, ist nicht gebunden in solchen Fällen. Hier steht im Griechischen dedulitos, das heißt sklavisch geknechtet. Also nicht mehr unter das gemeinsame Joch gebunden, auch wie bei einem Wagen, wo zwei Ochsen dran ziehen. Auch 2. Korinther 6 ist sehr wichtig, zieht nicht am fremden Joch mit dem Ungläubigen. Dann ist dieses Joch geschieden, nicht mehr an das gleiche Joch gebunden. Das ist gemeint. Auch in 1. Korinther 7, 23 ist sehr wichtig. Da ist auch diese Aussage mit dem Joch, das ganze Kapitel, wir müssen immer den Zusammenhang berücksichtigen. 1. Korinther 7, 23, da heißt es nämlich, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte, der Menschen Sklaven. Man wäre ewig ein Sklave in einer solchen Mischehe, wenn man selbst nach der Scheidung immer noch an den Ungläubigen gebunden wäre. Seid nicht der Menschen Sklaven, auch da steht Dulos, genau wie in Vers 15. Also diese Auflösung ist wirklich eine radikale Auflösung. Nicht nur, ja, du bist dann immer noch irgendwie verbunden, du darfst niemand anders heiraten. Nein, es ist eine Auflösung eines Sklavenjoches. Also der Bruder oder die Schwester, ich möchte es so übersetzen, ist nicht wie ein Sklave an den Ungläubigen gekettet, nachdem der Ungläubige dieses auflösen will. Noch eine Begründung nämlich kommt jetzt: zum Frieden hat euch Gott berufen, so steht es hier. Der Friede Gottes ist hier wichtiger als eine knechtische Jochbindung an jemanden, der nicht den Geist Gottes in sich trägt. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst, oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Das dürfen wir der Güte Gottes überlassen. Und selbst wenn eine Trennung ist, in dem Fall, wir dürfen beten weiter für diesen unwilligen Partner, der die Scheidung sucht. Aber wir sind nicht ewig das ganze Leben sein Sklave, das wäre doch schrecklich. Ich fasse nochmal zusammen. Gab es im alten Bund bei Mischehen in bestimmten Fällen eine Scheidungspflicht, siehe etwa bei Esra, so ist diese im neuen Bund insofern aufgehoben, als der ungläubige Ehepartner und die gemeinsamen Kinder durch den Gläubigen aufgrund des Sühneopfers Jesu Christi geheiligt sind. Gott anerkennt diese Ehe als vollwertige Ehe, wenn beide zusammenbleiben wollen. Geblieben ist allerdings das Freisein, das nicht sklavisch gebunden sein des Gläubigen im Blick auf den Ungläubigen, falls der Ungläubige seinerseits sich scheiden lassen möchte. Im Unterschied zum Ehebruch gibt also der Unglaube des einen Ehepartners dem anderen nicht das Recht, selbst die Scheidung zu betreiben. Vielmehr soll er versuchen, den Ungläubigen durch sein Leben für Jesus zu gewinnen. Wenn sich aber der Ungläubige nicht retten lassen will, sondern die Scheidung begehrt oder betreibt, dann ist der Gläubige nicht sklavisch an die Ehe gebunden, sondern frei. In diesem Fall ist die Ehe genauso aufgelöst wie bei Ehe- und Treuebruch. Der Gläubige ist mit dem Ungläubigen nicht mehr unter dasselbe Joch gebunden. Er ist nicht wie ein Leibeigener an ihn versklavt. Das Nichtgebundensein schließt demzufolge genauso wie bei Ehebruch die Freiheit zur Wiederheirat ein. Im Blick auf Mischehen wird übrigens im Gegensatz zur Ehe zwischen zwei gläubigen Christen nirgends in der Bibel gesagt, dass der Gläubige nach der Entlassung durch den Ungläubigen unverheiratet bleiben müsse. Das steht in Vers 11, aber das bezieht sich auf zwei Gläubige, in denen nach wie vor der Heilige Geist wohnt, aber nicht bei einer Mischehe. Der Unglaube in 1. Korinther 7, Vers 12 bis 16 kann sich auf drei Situationen beziehen. A. Auf eine Ehe von ursprünglich zwei Nichtchristen, von denen einer später zum Glauben kommt und der andere nicht. B. Auf eine Ehe eines Christen mit einem Nichtchristen, auf die man sich ja möglichst schon gar nicht einlassen sollte, wie ich schon erwähnt habe. C. Auf eine Ehe und das ist jetzt besonders delikat und traurig auch, eine Ehe von ursprünglich zwei Christen, zumindest äußerlich schien es so, von denen einer später vom Glauben abfällt und sich durch sein Verhalten als Ungläubiger entpuppt. Und dieses Verhalten, was an sich Unglauben kennzeichnet, auch wenn sich jemand gläubig nennt, heuchlerisch, dieses Verhalten ist zum Beispiel Ehebruch, Betrug, Unversöhnlichkeit, auch Unversöhnlichkeit, Verachtung Gottes und seines Wortes. Nun noch eine Stelle, die oft übersehen wird. 1. Korinther 7, sind wir immer noch in diesem wichtigen Kapitel, Vers 27 und 28. Und da müssen wir den Urtext kennen, sonst verstehen wir das nicht. Da steht nämlich, bist du an eine Ehefrau gebunden, dann suche nicht, dich von ihr zu lösen. Das heißt, suche keine Scheidung. Also es geht hier auch um Scheidung, wie der Zusammenhang deutlich macht. Wenn es um die Jungfrauen hier ginge, wie immer gesagt wird, da geht es auch im Kontext noch drum. Aber hier geht es auch um Scheidung. Bist du an eine Ehefrau gebunden, dann suche, dich nicht von ihr zu lösen. Bist du gelöst von einer Ehefrau, steht im Urtext, Lelisai, heißt nämlich gelöst, Partizip perfekt. Von einer Ehefrau, dann suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Das kann aber nur dann der Fall sein, wenn diese Ehe rechtmäßig aufgelöst ist. Also entweder durch Tod oder durch eine rechtmäßige Scheidung aufgrund von Ehebruch oder Auflösung einer Mischehe. Edward J. Adams, aber auch John MacArthur und andere legen das so aus. Und auch ich würde das so verstehen, weil es hier Partizip perfekt ist, Lelisai, aufgelöst. Das heißt nicht einfach nur ledig oder los, sondern ist eben diese Vergangenheitsform, ein vollendeter Zustand einer Handlung, die vorausgegangen ist. Ich weiß, diese Stelle ist natürlich auch umstritten, aber ich denke, es ist doch ein Hinweis auch auf Wiederheirat hier enthalten. Nun kommen wir noch zu einem dritten Scheidungsgrund. Und da, das ist sicher noch etwas noch umstritten, aber ich möchte es doch erwähnen, weil es hier jetzt langsam immer stärker auch in das Seelsorgerliche noch hineingeht. Und wir sollten, denke ich, diesen Aspekt, liebe Brüder und Schwestern, nicht übersehen. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 8, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen wegen eurer Herzenshärte. Von Anfang aber ist es nicht so gewesen. Herzenshärte. Die Herzenshärte, das heißt die Verhärtung des Herzens mit völliger Unversöhnlichkeit und Grausamkeit gegenüber dem Ehepartner. Und das ist ja letztendlich eine Folge von Unglaube und Sünde, sodass das vorhin Gesagte auch gelten kann hierzu. Das ist der dritte Grund, dass eine Scheidung unter Umständen unvermeidbar sein kann. Das Neue Testament ruft zwar gläubige Christen dazu auf, sich in der Ehe miteinander zu versöhnen, 1. Korinther 7,11. Was aber soll der versöhnungsbereite Teil tun, wenn der andere und das auf Dauer keinerlei Bereitschaft zur Versöhnung zeigt? Keinerlei Bereitschaft. Vielleicht noch nicht mal auf Briefe antwortet. Und sich damit durch sein Handeln letztendlich als Ungläubiger offenbart. Ihm bleibt nur übrig, in den Trennungs- und Scheidungswunsch des Ehepartners einzuwilligen und diesen Gottes Barmherzigkeit anzubefehlen. Denn es gilt, zum Frieden hat euch Gott berufen. 1. Korinther 7, 15 bis 16. Und da steht ja auch, was weißt du, Frau, ob du den Mann wirst retten können? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau wirst retten können? Die Tür zurück in eine zerstörte Ehe ist spätestens dann geschlossen, wenn der scheidungswillige Teil jemand anderen geheiratet hat. Sie kann aber auch bereits dann geschlossen sein, wenn dieser das völlige Fehlen seiner Versöhnungsbereitschaft definitiv erklärt und bekundet hat und durch den Wunsch nach Scheidung besiegeln möchte. Wie für den Fall des Unglaubens gilt auch für die aus dem Unglauben folgende Unversöhnlichkeit, es ist der Bruder oder die Schwester nicht gebunden in solchen Fällen. 1. Korinther 7, 15. Hier gilt also, so denke ich, das Gleiche wie im Fall einer Mischehe. Ebenfalls hier Vers 15. Neben diesen Scheidungsgründen, die ausdrücklich in der Bibel erwähnt sind, führen immer wieder weitere schwerwiegende Umstände zum Scheitern einer Ehe. Solche sind zum Beispiel folgende. Gefahr für Leib und Leben durch fortgesetzte Brutalität und Aggressivität. Massive und andauernde seelische Grausamkeit, die den anderen gezielt zugrunde richtet. Sexueller Missbrauch und Vergewaltigung der Kinder. massiver Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen mit der Folge der Selbstzerstörung und der Zerstörung anderer. Solche und ähnlich massive Gegebenheiten fallen ebenfalls in den Bereich der Herzenshärte und können, wie Ehebruch oder Unversöhnlichkeit, eine Ehe völlig zerstören. Wenn keine Bereitschaft zur Veränderung und Umkehr vorhanden ist, dafür dürfen wir immer beten, dass die Umkehr geschieht. Ja? Wir sollen die Flinte nicht schnell ins Korn werfen. Aber was geschieht, wenn das lange, lange Zeit so bleibt? Viele Ehepartner, Männer wie Frauen, haben oft ein Leben lang unter solchen Umständen ausgeharrt und zum Teil Unbeschreibliches ertragen. Sie haben diese Last freiwillig auf sich genommen und nicht aufgehört, auf Veränderung zu hoffen. Dennoch wage ich zu sagen, auch wenn es jetzt dafür keine unmittelbare Bibelstelle gibt, wer wollte denjenigen Menschen verurteilen, der eine solche Last nicht mehr ertragen kann und sich nach langem innerem Ringen schweren Herzens zu einer Trennung oder notfalls auch Scheidung entschließt, bevor er an dieser Last zugrunde geht? Wer will sich hier zum Richter aufschwingen über solche Menschen? Wer ist bereit zu helfen? Wer springt in die Bresche? Die, die da so hart richten, meistens nicht. Also ein Mensch, der sich nicht wegen einer bloßen Zerrüttung trennt oder scheiden lässt, wie es heute weit verbreitet ist, das ist auch schrecklich. Nicht? Bei jeder Kleinigkeit wird der Scheidebrief gesucht. Genau wie zur Zeit Jesu. Das ist völlig unbiblisch, sowas. Also der sich nicht wegen einer bloßen Zerrüttung trennt oder scheiden lässt, sondern wegen einer wirklich menschlich ausweglosen Situation. Man sagt natürlich, bei Gott gibt es keine ausweglosen Situationen. Wir wünschen es uns sehr und Gott hat auch viel geheilt und Wunder getan, auch in solchen Beziehungen. Und trotzdem liegt es ja immer an Zweien. Was ist, wenn der eine umkehrt und der andere nicht? Ja. Das ist ja das Problem. Kann ja einer Buße tun, aber wenn es der andere sein Leben lang nicht tut, was soll dann der Gläubige tun? Ja, es ist also eine schwere Frage, die auch nur in der einzelnen Situation entschieden werden kann, seelsorgerlich. Da sind wir jetzt wirklich auf seelsorgerlichem Gebiet angelangt. Aber auch hier gilt, das möchte ich als seelsorgerlichen Rat mitgeben, Gott will, dass der Mensch nicht sterbe, sondern lebe. Bevor ich jetzt einige Zitate evangelischer Glaubensväter bringe und dann noch einen Brief an einen Betroffenen, möchte ich die biblische Sicht noch einmal in 7 Punkten kurz zusammenfassen. Erstens, der ursprüngliche Wille Gottes ist die lebenslange Einehe zwischen Mann und Frau, muss man heute auch betonen, zwischen Mann und Frau, nicht zwischen Mann und Frau und Frau, ja. Ist auch schon traurig heute alles. Also zwischen Mann und Frau als Schöpfungsordnung und Bund. 1. Mose 1,27, 1. Mose 2, 22 bis 24, Matthäus 19, 4 bis 6, Römer 7, 2 bis 3. Zweitens, die ursprünglich gute Schöpfung Gottes wurde jedoch durch den Einbruch der Sünde bedroht. Es kam zum Bundesbruch und zwar in der Ehe in der Gestalt von Treue und Ehebruch sowie Herzenshärte. 1. Mose 3, Römer 1 bis 3 und andere Kapitel, wovon der Sünde des Menschen die Rede ist. Drittens, Gottes Antwort auf Sünde und Chaos ist die Regelung von Ehescheidung und Wiederheirat als Notordnung. 5. Mose 24, 1 bis 4, Jeremia 3, Vers 1 folgende, Jesaja 50, Vers 1. Wir haben diese Stellen auch zum Teil gehört. Viertens, im Gefolge kam es jedoch zum Missbrauch der Notordnung Gottes durch verschiedene menschliche Systeme, zum Beispiel unterschiedliche Interpretationen der Tora, also des alttestamentlichen Gesetzes, durch Rabbiner, durch jüdische Schriftgelehrte. Fünftens, Jesu Antwort auf den Missbrauch der Notordnung Gottes ist die Erinnerung an die Schöpfungsordnung sowie die eindeutige Regulierung der Notordnung, nämlich die Beschränkung der Scheidungsgründe auf Porneia, das heißt auf Unzucht und Ehebruch. Matthäus 5, 31 bis 32, Matthäus 19, 1 bis 9. Sechstens, Christen leben aufgrund des stellvertretenden Sühneopfers Jesu Christi in der Erlösungsordnung mit der Kraft zur Versöhnung. Sie sollen sich daher von sich aus nicht scheiden lassen, sondern dem Ehepartner treu bleiben und vergeben. 1. Korinther 7, Vers 10 bis 11. Siebtens, Im Fall einer Mischehe ist der Ungläubige durch seinen gläubigen Ehepartner in die Sphäre der Erlösungsordnung mit hineingenommen, das heißt geheiligt. In die Sphäre der Erlösungsordnung, der Versöhnungsordnung mit hineingenommen. Ohne allerdings dadurch automatisch auf ewig gerettet zu sein. Den Glauben, den muss doch jeder selber in sich schenken lassen, ja. Das heißt nicht, dass der gerettet ist, aber die Kinder werden dadurch auch mit hineingenommen, die gemeinsamen. Tritt jedoch der ungläubige Ehepartner bewusst und gezielt aus der Sphäre der Erlösungsordnung heraus. Und das heißt, sagt er sich willentlich von seinem gläubigen Ehepartner los und oder verhärtet dauerhaft sein Herz gegen ihn und oder bricht die Ehe und begehrt die Scheidung, dann ist der gläubige Ehepartner nicht wie ein Sklave an diesen gebunden, sondern nach der Auflösung der Ehe für einen anderen gläubigen Ehepartner frei. 1. Korinther 7, Vers 12 bis 28. In diesem Zusammenhang lest das bitte nochmal durch. Soweit die biblische Sicht. Und das war auch die Sicht der evangelischen Glaubensväter und Bekenntnisse. Wer weiß es heute noch von unseren neupietistischen Vertretern, die dann oft eine sehr, sage ich, katholisierende Sicht haben in diesen Punkten. Das heißt ja, völlige Unauflöslichkeit der Ehe, selbst bei Ehebruch keine Wiederheirat und ähnliches. So ist ja heute noch im katholischen Denken. Aber wir haben gesehen, das widerspricht, wie auch vieles andere dort, dem Zeugnis des Alten und Neuen Testaments. Welche Position ist richtig? Nun, ich selber vertrete die mittlere Sicht. Scheidung und Wiederheirat in bestimmten, klar eingegrenzten Ausnahmefällen, wie sie bereits dargestellt wurden. Diese Position ergibt sich meines Erachtens nicht nur aus der Bibel, sondern sie ergibt sich auch aus den Schriften der Väter des Protestantismus, der Reformatoren und auch verschiedener Begründer von Freikirchen, und zwar teilweise im Gegensatz zu heutigen Vertretern dieser Kirchen. Diese Glaubensväter und ihre Bekenntnisse bestätigen und erhärten den biblischen Befund. Ich nenne daher nachfolgend aus Schriften und Bekenntnissen der Reformation und verschiedener evangelischer Kirchen einige grundlegende Zitate. Zunächst Martin Luther. Er schreibt in Bezug auf Matthäus 19,9 folgendes in seiner Schrift vom ehelichen Leben aus dem Jahr 1522. Ich zitiere: Hier siehst du, dass Christus um des Ehebruchs willen Mann und Weib scheidet, von welchen der, welcher unschuldig geschieden ist, sich verändern kann. Denn damit, dass er sagt, es sei ein Ehebruch, wer eine andere nimmt und die erste verlässt, es sei denn um Hurerei willen, gibt er genügend zu erkennen, dass der nicht Ehebruch tut, der eine andere nimmt und die erste um der Hurerei willen verlässt. Denn wer seine Ehe bricht, der hat sich schon selbst geschieden und ist für einen toten Menschen zu achten. Darum kann sich das andere wieder verheiraten, gleich als wäre ihm sein Gemahl gestorben, wo er nach dem Recht verfahren und ihm nicht Gnade erzeigen will. Soweit Luther. Das heißt also natürlich Versöhnungsbereitschaft, aber wo es nicht angenommen wird, ist der andere frei. Genauso von Philipp Melanchthon. So ist dies auch Unrecht, dass wo zwei geschieden werden, der unschuldige Teil nicht wiederum heiraten soll. Das ist zu finden in den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, 8. Auflage 1979, Seite 459. Gehört also zum evangelischen Bekenntnis, dieser Satz. Wer weiß das heute noch? Und zwar aus dem Tractatus de Potestate Papae. Genauso Johannes Calvin, der Begründer der reformierten Tradition, in seinem Unterricht in der christlichen Religion, Buch 4, Kapitel 19, Absatz 37, schreibt er, kritisch an die Adresse Roms gerichtet: Man möchte geradezu sagen, dass sie, indem sie aus dem Ehestand ein Sakrament machten, nichts anderes gesucht haben als einen Schlupfwinkel von Abscheulichkeiten. Sobald sie nämlich jene Lehre einmal durchgesetzt hatten, haben sie die richterliche Untersuchung der Ehesachen an sich gezogen. Gemeint ist also die römisch-katholische Kirche. An sich gezogen, natürlich durfte doch die geistliche Sache nicht von weltlichen Richtern angerührt werden. Alsdann haben sie Gesetze erlassen, mit denen sie ihre Tyrannei befestigten. Aber die sind zum Teil offenkundig lästerlich gegen Gott, zum Teil von höchster Unbilligkeit gegen die Menschen.
Und als ein solches unbilliges Gesetz nennt Calvin unter anderem folgendes, Zitat, sie setzen fest, dass ein Mann, der seine ehebrecherische Frau verstoßen hat, keine andere heiraten darf. Zitat Ende. Also auch Calvin hat das unter den Umständen Ausnahmefällen befürwortet. Genauso im reformierten Westminster-Bekenntnis aus dem Jahre 1647, grundlegendes reformiertes Bekenntnis, da heißt es, nach dem Verlöbnis begangener Ehebruch oder Hurerei, die vor der Heirat aufgedeckt werden, geben dem unschuldigen Teil rechtmäßigen Grund, das Verlöbnis zu lösen. Im Falle von Ehebruch nach der Heirat ist es dem unschuldigen Teil erlaubt, eine Scheidung zu erwirken und nach der Scheidung einen anderen zu heiraten, als ob der schuldige Teil tot wäre. Obwohl die Verderbnis der Menschen von solcher Geschicklichkeit ist, sich Gründe dafür auszudenken, unrechtmäßig die auseinanderzubringen, die Gott miteinander in der Ehe verbunden hat, so ist doch nichts als Ehebruch oder solch mutwilliges Verlassen, dem nicht einmal von der Kirche oder der bürgerlichen Obrigkeit abgeholfen werden kann, ausreichender Grund für die Auflösung des Ehebundes, wobei eine öffentliche und ordentliche Verfahrensweise beachtet werden soll und die davon betroffenen Personen nicht ihrem eigenen Willen und der Entscheidung in ihrer eigenen Sache überlassen bleiben sollen. Westminster Bekenntnis, grundlegend für alle reformierten Christen. Und hier also die zwei Gründe für Ehescheidung und Wiederheirat, Ehebruch und mutwilliges oder böswilliges Verlassen nach 1. Korinther 7. Ähnlich auch im Glaubensbekenntnis der deutschen Baptisten aus dem Jahre 1847. Zitiere, wir halten die Ehescheidung, wenn sie aus Gründen, die mit dem Worte Gottes nicht übereinstimmen, geschieht und die Wiederverheiratung solcher Geschiedener für unerlaubt. In Fällen des Ehebruchs aber und der böswilligen Verlassung glauben wir, dass eine Scheidung und die Wiederverheiratung des unschuldigen Teils dem Worte Gottes gemäß stattfinden könne. Bei der Ehescheidung müssen, wie bei der Verheiratung, die Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzes aufrechterhalten werden. Zitat Ende. Damals galt im bürgerlichen Gesetz allerdings noch das Schuldprinzip, nicht das Zerrüttungsprinzip wie heute. Heute könnte man das so dann deshalb nicht mehr ganz formulieren. Dann auch John Nelson Darby, der Begründer der Brüdergemeinden, die ja heute eine besonders rigorose Sicht vertreten. Er hat ganz anders gedacht, der Begründer. Er schreibt in seinen Briefen, Band 2, Seite 130, folgendes. Meine Absicht, wenn ich gesagt habe, dass das Band zerrissen war, war diese, dass Gott den Christen nicht erlaubte, das Band zu zerreißen. Aber wenn Ehebruch getrieben worden war, hat derjenige, der das tat, das Band zerrissen und der Herr gestand der anderen Partei zu, es als zerrissen zu betrachten und danach durch eine formelle Scheidung zu handeln. Es erfordert das nicht, aber er gesteht das zu. Matthäus 19, wir erinnern uns. Auf der anderen Seite kann ich nach 1. Korinther 7, so schreibt Darby weiter, nicht daran zweifeln, dass Christen, die offensichtlich durch den ungläubigen Partner verlassen wurden, in jeder Hinsicht frei waren. Das will sagen, frei zum Heiraten. Aber das unterstellt ein absichtliches Im-Stich-Lassen durch den, der wegging. Der Christ durfte das nie tun. Gibt es Beweise von Untreue? Wenn das der Fall ist, lasst sie sich um eine offizielle Scheidung bemühen. Danach sind sie frei, wieder zu heiraten. Nun sagt es mal den heutigen Geschwistern von den Brüdergemeinden, wo Wiederverheiratete, nicht nur bei diesen, aber da besonders erfährt man immer wieder diese Ablehnung. Nun möchte ich abschließend noch einen Brief vorlesen, den ich einmal geschrieben habe, überschrieben mit dem Titel Brief an einen Betroffenen. Es könnte genauso auch an eine betroffene Frau sein, aber man muss sich ja entscheiden jetzt für ein Geschlecht. Ich habe es in dem Fall an einen Mann formuliert. Bei Frauen ist manches ein bisschen anders, aber betroffen sind beide natürlich gleichermaßen von dieser Tragik. Also ich lese jetzt einfach diesen längeren Brief vor. Das ist jetzt der seelsorgerliche Teil. Zunächst das Leid und dann der Trost. Es ist aus. Deine Ehe ist gescheitert. Du gehörst nicht zu denen, die einige Monate verheiratet waren und plötzlich sagen, das war's dann und nun tschüss, das ist ja heute oft. Würdest du zu denen gehören, dann würde ich mir nicht die Mühe machen, diesen Brief an dich zu schreiben. Nein, Du gehörst zu jenen, die jahrelang um ihre Ehe gekämpft haben, die wirklich alles versucht haben, bis sie feststellen mussten, es geht nicht mehr. Zu viel Schlimmes ist geschehen. Es ist alles kaputt. Wir zerstören uns gegenseitig und unsere Kinder, wenn wir zusammenbleiben. Für dich schreibe ich diesen Brief. Vielleicht kann er auch anderen eine Hilfe sein, die in einer ähnlichen Lage stehen. Und jetzt zähle ich verschiedene Formen des Leidens auf, speziell die mit Scheidung zusammenhängen. Das erste Punkt ist, du verlierst den Menschen, den du einmal geliebt hast. Ich kenne dich gut genug, um zu verstehen, wie du leidest. Dein größter, tiefster Schmerz besteht sicher darin, dass du das erleben musstest, was man das Sterben der Liebe nennt. Oder anders ausgedrückt, du hast den Menschen verloren, den du einmal geliebt hast, deine Frau. Kein Außenstehender kann nachempfinden, was das bedeutet. Die innigste Gemeinschaft, die Tatsache, dass zwei Menschen durch ihr Ja zueinander vor Gott und den Menschen ein Fleisch geworden sind, ist nun zerrissen. Tief, unsagbar tief sind die Wunden, die hier klaffen. Dein Herz schreit vor Qual, allein, wieder allein. Die traurigen Augen deiner Kinder fragen, warum? Deine Kinder, sie sind Frucht eurer Vereinigung. Sie sind so etwas wie ein Teil von euch beiden. Und nun sind auch sie zerrissen durch eure Trennung und Scheidung. Mama, Papa, warum musste das geschehen? Warum konntet ihr nicht mehr zusammenbleiben? Vielleicht sprechen sie diese Frage nicht aus. Aber wenn du sie besuchst, wenn du sie bei dir hast, dann blicken dich ihre traurigen Augen stumm an und du kannst ihnen keine Antwort geben. Und wenn du sie zurückbringst und abgibst nach der Besuchszeit bei deiner Ex-Frau an der Tür, dann geht mit ihnen ein Stück von dir, dein Herz blutet. Und dann steigen die Fragen in dir auf. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich an meiner Frau versäumt? Habe ich sie nicht genug geliebt? Habe ich ihr Kummer bereitet? War es der Egoismus, der unsere Liebe getötet hat? Waren mir der Beruf und die Karriere wichtiger als meine Ehe und Familie? 1000 Gedanken, 1000 Fragen und Vorwürfe gehen dir durch den Kopf und machen dich fast wahnsinnig. Vor allem ein Gedanke quält dich mit nagender Monotonie und Grausamkeit. Zu spät, zu spät. Wo sind sie jetzt, deine Freunde, die um dich waren, als es dir zumindest äußerlich gut ging? Viele sind nicht mehr da. Der eine hat plötzlich mit seiner eigenen Familie zu tun. Der andere hat Aufträge in seiner Firma bekommen, die ihn voll ausfüllen und ihm keine Zeit für dich lassen. Der Dritte möchte sich aus der ganzen Beziehungskiste heraushalten und erklärt dir offen seinen Abschied. Du brauchst Verständnis. Du hungerst nach Liebe und plötzlich sind es deine Freunde, die Verständnis dafür verlangen, dass sie mit euren Trennungs- und Scheidungsproblemen überfordert sind. Einer nach dem anderen zieht sich zurück und nun stehst du noch einsamer da. Dennoch bitte ich dich, sei barmherzig mit ihnen. Viele von ihnen sind wirklich überfordert mit dieser Situation. Dann kommt der nächste Punkt. Wir hatten jetzt die Kinder, die Selbstzweifel, die Freunde. Und jetzt, du wirst von Amt zu Amt gejagt. Wer das mal erlebt hat, wird wissen, wie das abläuft. Aber wer nicht, der kann sich das kaum vorstellen, was ein Scheidungsverfahren für die Betroffenen bedeutet. Bei manchen geht es glimpflich ab, bei vielen aber sieht es so aus, wie du es selbst erleben musstest. Am Montag bekommst du Post vom Familiengericht und am Dienstag vom Sozialamt. Am Mittwoch ruft das Jugendamt an. Am Donnerstag musst du zum Arbeitsamt gehen. Am Freitag hast du einen Termin bei deinem Rechtsanwalt. Und am Samstag trifft zu guter Letzt noch ein Brief vom Finanzamt ein. Und nur selten ist der Inhalt dieser Schreiben, Vorladungen und Gespräche erfreulich. Wenn du den Briefträger kommen siehst, überfällt dich das kalte Grausen und den Telefonhörer nimmst du lieber schon gar nicht mehr ab. Über die Aktenberge, die sich bis zur Scheidung bei dir aufgetürmt haben, reden wir lieber nicht. Bei manchen sind das ganze Koffer voll. Akten. Dann die Auftritte vor Gericht. Diese sind zermürbend. Als Höhepunkte, in Anführungsstrichen Höhepunkte, beim Scheidungsverfahren musstest du die Gerichtsverhandlungen erleben. Am härtesten, so erzähltest du mir, war für dich die Verhandlung, die auch an anderen Eltern nicht spurlos vorübergeht. Die Verhandlung über das Sorgerecht. Da wird entschieden, wem die Kinder zugesprochen werden. Und ihr, du und deine Frau, ihr wolltet sie doch beide so gerne behalten. Und die Kinder wollten selber auch weiterhin mit euch beiden zusammen sein. Welche Tragik, dass das nicht mehr geht. Nie wirst du den Kuss vergessen, den dir dein kleiner Sohn noch auf dem Gerichtsflur gab, als deine Frau das Sorgerecht erhielt und dir nur das Umgangsrecht blieb. Und nebenbei bemerkt, auch das wird dann oft genug noch hintertrieben, dieses Umgangsrecht. Es war wie ein Abschied. Und dann die endlosen Unterhaltsverhandlungen wegen ein paar Euro hin und her. Dann ein weiterer Punkt, du verlierst vor anderen dein Gesicht. Wer vor Gericht erscheinen muss, wird von anderen schnell schief angeschaut. Und auch du kennst das Gefühl, von anderen beargwöhnt zu werden, weil deine Ehe gescheitert ist und du immer wieder Vorladungen vom Amtsgericht erhieltest. Wie schnell sind andere mit dem Urteil bei der Hand? Wenn der keine Beziehung mit seiner Frau aufbauen konnte, kann er auch mit anderen Menschen keine Beziehung pflegen. Wie schnell ist man abgestempelt, ausgeliefert an das Urteil der Umwelt? Nicht Betroffene sind manchmal grausam. Sie haben gut reden, denn es geht ja nicht um ihre Haut. Ein weiterer Punkt, der auch viele trifft, es gibt Probleme bei der Arbeit. Das Scheitern deiner Ehe hat sich leider auch auf deine Arbeit ausgewirkt. Du hast deine gut bezahlte Stelle verloren. Manchen ergeht es glimpflicher, manchen auch härter als dir. Bei manchen hat eine Ehescheidung gar keine Auswirkungen auf die Berufstätigkeit. Andere aber verlieren ihre Arbeit, fangen an zu trinken und landen auf der Straße. Sehr oft ist es so. Ich habe schon mit mehreren Pennern, heute heißt es ja Clochards oder ähnlich, wie sagt man noch, Streetworker oder so. Ja, also Menschen, meistens sind es Männer, aber auch immer öfter Frauen, die auf der Straße landen. Ich habe schon mit mehreren Pennern gesprochen, die früher eine gut bezahlte Stelle in der Industrie oder im Hochschulbereich hatten, bis ihre Ehe scheiterte. Ich habe das selber wirklich schon erlebt, solche Menschen gesprochen. Gott sei Dank erging es dir nicht so schlimm und ich höre, dass du nach längerer Arbeitslosigkeit wieder eine Stelle in Aussicht hast. Darüber freue ich mich. Finanzielle Engpässe treten auf. Deine neue Stelle ist allerdings, wie du mir erzähltest, nicht so gut bezahlt wie die frühere. Es ist finanziell für dich wie auch für deine ehemalige Frau und deine Kinder, die Unterhalt von dir bekommen, über das Sozialamt, enger geworden. Euer gemeinsamer Besitz musste aufgeteilt werden. Euer gemeinsames Haus war nicht mehr zu retten. Ihr musstet es verkaufen. Nun wohnt jeder von euch in Miete, die ihr doppelt bezahlen müsst. Zahlt ja natürlich jeder dann seine Miete extra. Und dabei seid ihr seit der Trennung auch noch in eine schlechtere Lohnsteuerklasse gefallen. Das alles sind Härten, die ich keinem wünsche. Aber immerhin habt ihr noch das Nötigste zum Leben. Für teure Anschaffungen, größere Reisen oder Ähnliches allerdings reicht euer Geld nicht mehr. Ihr müsst euch jetzt einschränken. Auf die fetten Jahre sind die mageren Jahre gefolgt. Und du weißt nicht, wann und ob diese mageren Jahre jemals wieder enden. Sorgen schleichen in dein Herz. Was werde ich essen? Was werde ich anziehen? Wird die Miete steigen? Kann ich mir dies oder jenes leisten? Kann ich meinen kranken Vater versorgen? Was kann ich meinen Kindern noch bieten? Reicht meine Rente einmal für das Alter aus? Sorgen hattest du auch schon vor der Scheidung. Jetzt aber haben sie sich schnell vermehrt und stehen manchmal wie Berge vor dir. Und wie ich sehe, steht es mit deiner Gesundheit nicht zum Besten. Das nagt dann vor allem an den Magennerven. Und jetzt kommt das, was ich finde, das Härteste oftmals, was viele erleben dann. Manche in deiner Gemeinde machen dir das Leben schwer. Bei all dem Leidensdruck, dem Stress und den Sorgen wärst du so dankbar, wenn du wenigstens in deiner christlichen Gemeinde, die du besuchst, den Rücken frei hättest. Aber leider gibt es da einige Menschen, die dir das Leben zusätzlich schwer machen, die deinen Leidensdruck nicht vermindern, sondern noch erhöhen. Wieder und wieder gellen dir ihre Rufe in den Ohren, Ehescheidung, es wird ja nicht von Ehebruch dann geredet, gerade beim unschuldigen Teil wird dann die Ehescheidung schon selber als die Sünde gebrandmarkt. Ehescheidung ist Sünde, eine schwere Sünde. Wenn du geschieden bist, kannst du in der Gemeinde nicht mehr mitarbeiten. Oft wird gar nicht gefragt, warum der Einzelne geschieden ist. Ja. Darauf gehe ich ganz zum Schluss noch ein. Aber überhaupt, wenn jemand schon geschieden ist, dann heißt schon abgestempelt. Und sie behandeln dich, soweit sie dir den Glauben nicht ganz absprechen, wie einen Christen zweiter Klasse. Und dabei hungerst du nach Liebe, Hilfe und Zuwendung inmitten all deiner Qualen. Gott sei Dank sind nicht alle in deiner Gemeinde so. Nun, du könntest die harten Stimmen aus deiner Gemeinde noch einigermaßen verkraften und wegstecken, wenn du nicht wüsstest, dass zwar der Ton falsch ist, wie sie es sagen, dass sie aber in einem gewissen Punkt recht haben. Ja, Ehescheidung ist wirklich Sünde. Sie widerspricht Gottes Willen, den er mit Mann und Frau hat. Du erinnerst dich an den Ausspruch Jesu, was Gott zusammengefügt hat, da soll der Mensch nicht scheiden, Matthäus 19,6. Und neue Zweifel steigen in dir auf. Bin ich als Geschiedener aus Gottes Gnade gefallen? Gehe ich auf ewig verloren? Kann ich jemals wieder Frieden finden? Nun, ich habe ja vorhin schon versucht, darauf zu antworten im ersten Teil. Aber viele Menschen quälen sich ja ein ganzes Leben dann mit diesen Fragen herum. Und in allem die Einsamkeit. Du hast den Menschen verloren, den du geliebt hast. Du hast deine Kinder verloren, die du liebst. Denn ein Besuchsrecht kann dir und ihnen das nicht ersetzen, was Familie bedeutet. Du hast dein Ansehen, deinen Beruf, deinen Wohlstand verloren. Wenigstens teilweise und für eine bestimmte Zeit. Du hast Brüder und Schwestern verloren, zumindest hieltest du sie dafür. Brüder und Schwestern in deiner Gemeinde, die dich verurteilen, anstatt dich zu trösten und dir zu helfen. Du fühlst dich Menschen ausgeliefert. Hast du auch Gott verloren? Und dann schreist du, ich halte diese Einsamkeit nicht mehr aus. Das war der erste Teil, das Leiden des Geschiedenen. Und nun der Trost. Öffne deine Augen und nimm es wahr, du bist nicht allein. Es gibt noch Menschen, die zu dir halten. Echte Freunde erweisen sich in der Not. Ich bin einer davon und du hast noch einige weitere. Sie rufen dich an, wenn es dir dreckig geht. Sie stehen dir mit ihrem Rat zur Seite. Sie legen Hand an bei Arbeiten, die dir nicht liegen. Sie helfen dir, wenn deine Kinder bei dir sind. Sie unternehmen mit dir Ausflüge und Besorgungen. Du kannst sie zu jeder Zeit erreichen. Vor allem aber einige von ihnen beten für dich zu Gott. Sie bitten Gott, dass er dir in deiner konkreten Situation hilft, dass er dich mit seiner Liebe und Kraft beschenkt, dass er dich in Situationen führt, die dich stärken und vorwärts bringen. Und Gott erhört Gebet. Er weiß um die Bedrängnis in der Not. Er erbarmt sich der Traurigen, Einsamen und Alleingelassenen, auch der Geschiedenen, die seine Vergebung, Nähe und Hilfe suchen. Einer war noch einsamer als du. Er wurde von Menschen verspottet, geschlagen, getötet. Seine Freunde haben ihn verlassen, als es ans Sterben und Leiden ging. Er war ganz allein auf sich gestellt, als er am Kreuz hing. Und dort sogar als Unschuldiger, stellvertretend für die Schuld der Menschen, die schreckliche Gottesferne erlitt. Jesus Christus, Gottes eingeborener Sohn, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. In der Bibel heißt es über ihn im Hebräerbrief Kapitel 2, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und in Hebräer 4, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allem versucht worden ist wie wir, aber ohne Sünde blieb. Er hat auch viel erlitten. Jetzt natürlich nicht diese Problematik, aber viel Einsamkeit, Verspottung, Verachtung, Verfolgung. Aber er blieb ohne Sünde. Gottes Sohn Jesus Christus wurde Mensch und durchlitt die grausamste Einsamkeit, die man sich vorstellen kann. Die Einsamkeit bis zum Tod am Kreuz. Aber indem er als der Unschuldige und Sündlose am Kreuz für uns Schuldige starb und 3 Tage später von den Toten auferstand, hat er die Finsternis und Einsamkeit der Welt durchbrochen und die Sünden aller Menschen gesühnt, die seinen stellvertretenden Tod für sich in Anspruch nehmen und an ihn glauben, auch deine und meine Sünde. Wenn du Gemeinschaft mit Jesus hast, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du nicht mehr einsam, auch dann nicht, wenn Menschen dich verlassen haben. Also es gilt Folgendes: Am Kreuz hat Jesus alle Schuld der Welt auf sich genommen, auch deine und meine Schuld. Auch die Schuld im Zusammenhang mit der Scheidung. Du musst unter Schuld und Zweifel nicht zerbrechen. Voraussetzung für die Vergebung der Schuld ist allerdings, dass ein Mensch zu Gott umkehrt, seine Sünden bereut und durch den Glauben an Jesus Christus als Erlöser und Herr ein Kind Gottes wird. Die Bibel berichtet uns immer wieder von Menschen, die so zu Gott umgekehrt sind, ihr Leben vor ihm und ihren Mitmenschen bereinigt haben und neu anfangen durften. Ein solcher Mensch ist die Frau, von der im 8. Kapitel des Johannesevangeliums erzählt wird. Sie war auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Auf Ehebruch stand in damaliger Zeit die Todesstrafe der Steinigung. Die religiösen Führer der damaligen Zeit bringen diese Frau zu Jesus und wollen hören, wie er über sie urteilt. Und Jesus spricht zu den religiösen Führern und zu dem umstehenden Volk: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Johannes 8, könnt ihr es nachlesen. Und was geschieht? Schweigen, murmeln und einer nach dem anderen geht weg. Keiner könnte einen Stein auf die Frau werfen, ohne dass er ihn zuvor auf sich selber werfen müsste. Keiner ist vor Gott ohne Schuld. Und dann heißt es weiter: Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: Auch ich verurteile dich nicht. Das heißt, Ehebruch, Unzucht, Scheidung und ähnliche Dinge sind genauso Schuld vor Gott, wie Stolz, Richtgeist, Geiz, Streit, Zorn, Neid, Lüge, Selbstgerechtigkeit, Verleumdung und so weiter. Und welcher Mensch wäre von diesem allem frei? Sünde darf nicht verharmlost oder relativiert werden, keinesfalls. Sie ist schlimm, so schlimm, dass sie Jesus das Leben gekostet hat. Auch meine Sünde, auch deine Sünde, die zur Scheidung beitrug. Aber eins bleibt gegenüber einer heute weit verbreiteten Ansicht, gerade in manchen christlichen Kreisen, zu betonen, nämlich: Du bist durch dein Versagen in der Ehe und durch deine Scheidung kein größerer oder kleinerer Sünder als andere. Auch wenn diese gerne mit Steinen auf dich werfen würden, um von ihren eigenen Fehlern abzulenken. Das ist nämlich dieser psychologische Effekt, liebe Freunde. Die Bibel lehrt nämlich in Jakobus 2, Vers 10, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Habt ihr das gewusst? Ein einziges Gebot. Deshalb kann keiner sich selber erlösen. Nur der Herr, der uns alles wegnimmt, was uns von Gott trennt. Jesus ist genauso für deine Sünde der Scheidung gestorben, wie für die Sünde derer, die durch ihren Richtgeist und ihre Gerüchte vor Gott und dir schuldig werden. Hast du deine Schuld bereut und Vergebung von Gott erlangt, dann verurteilt Gott dich nicht. Und dann hat kein Mensch das Recht, dich zu verurteilen. Du hast die Chance, dich zu verändern. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du kannst neu anfangen mit Jesus und mit Hilfe seiner Kraft. Genauso wie die Frau im 8. Kapitel des Johannesevangeliums. Denn der Herr Jesus sagte zu ihr noch einen weiteren wichtigen Satz. Johannes 8, Vers 11. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Das, liebe Freunde, und ich lese ja weiterhin den Brief auch an den Betroffenen, Das geht nicht aus eigener Anstrengung. Es gilt natürlich genauso jedem von uns, was ich jetzt hier sage aus dem Brief. Das geht nicht aus eigener Anstrengung. Das wird dir und mir auf dieser Erde leider auch nicht vollkommen gelingen. Aber wenn Jesus in dir wohnt, bekommt dein Leben eine neue Ausrichtung, einen neuen Inhalt. Du musst kein Diener der Sünde mehr sein, sondern du bist jetzt ein Diener Jesu Christi und seiner Liebe, seiner Wahrheit und seiner Gerechtigkeit. Die Sünde bekommt einen ekligen, schalen Geschmack. Sie macht keine Freude mehr, sondern ist Plage und Last für den wirklichen Christen. Wie demgegenüber das neue Leben in Jesus Christus aussieht, wird in der Bibel so beschrieben, in Galater 5. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Kannst auch als Keuschheit übersetzen. Nun zusammenfassend in diesem Brief, ich komme nun zum Ende dieses Briefes. Du kannst den Menschen, ihren Handlungen und ihrem Gerede nicht entkommen. Aber die höchste Instanz über dir sind nicht Menschen, auch keine Ämter, Anwälte, Jugendbeamte oder Familienrichter. Die höchste Instanz über dir ist Gott. Steht auch über den Richtern. Wir haben gestern auch ein Beispiel gehört. Wenn du dein Leben an ihn ausgeliefert hast, kann dir von Menschen nichts geschehen. Dann schmelzen auch deine Sorgenberge, denn dein Leben hat eine neue Priorität erhalten. Jesus sagt in Matthäus 6 in der Bergpredigt, darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dieses benötigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Gott möchte nicht deinen Tod, sondern dein Leben. Er möchte nicht deinen Untergang, sondern deinen Neuanfang. Er schenkt dir seine Liebe, von der du leben und mit der du deine Mitmenschen beschenken kannst. Er schenkt dir Christen, die dich nicht verurteilen, sondern in deren Gegenwart du aufatmen kannst. Er schenkt dir Hoffnung, die dir Mut macht, weiterzugehen. Lass dich nicht entmutigen. Schau nach oben. Komm zu Jesus. Bitte ihn um seine Vergebung und Kraft. Und dann fröhlich voran. Das Leben geht weiter. Soweit dieser Brief. Und jetzt möchte ich noch ein paar Sätze anfügen über die Schuldfrage. Es war jetzt immer wieder die Rede vom unschuldig Geschiedenen. Deswegen ist es notwendig, dass wir dazu noch etwas sagen. Gibt es bei einer Scheidung wirklich einen, der nur schuldig ist und den anderen, der nur unschuldig ist? Ich denke, das muss nicht unbedingt so sein. Ja. Natürlich gibt es vielleicht jemanden, der aktiv die Ehe bricht. Und da ist auch verständlich, was die Bibel und die Reformatoren dazu sagen. Aber wie kommt es dazu? Ja. Auch der vielleicht unschuldiger ist, sollte sich prüfen, vor allem wenn er wieder heiraten will, was kann ich denn bei mir verändern? Wo kann ich Gott mein Herz verändern lassen? Und deshalb noch folgende Gedanken am Schluss. Wer ist schuld? Wenn es zur Ehescheidung kommt, liegt das in der Regel nicht nur an einem Partner, sondern an beiden. Beide sind aneinander schuldig geworden, der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Konkret stellen sich den einzelnen Betroffenen zum Beispiel folgende Fragen. Hat mein Partner die Ehe mit jemand anders gebrochen, weil ich ihn abgelehnt und ihm zu wenig Liebe geschenkt habe? Hat er zu trinken angefangen, weil er bei mir nicht die Geborgenheit gefunden hat, die er so sehnsüchtig suchte? Hat er sich zu wenig um die Familie gekümmert, weil ich alles allein machen wollte und ihm gar nicht die Möglichkeit ließ, sich bei der Erziehung unserer Kinder einzubringen? Jede Wirkung hat eine Ursache, auch das Ausbrechen eines Partners aus der Ehe. Daher ist es wichtig, dass nach einer Ehescheidung beide an sich arbeiten. Auch der Unschuldige oder, realistischer gesagt, unschuldigere Teil. Insbesondere, wenn dieser die Möglichkeit einer Wiederheirat für sich in Erwägung zieht. Denn sonst ist die Gefahr groß, dass die gleichen Fehler wieder passieren. Und das soll nicht sein. Deshalb ist es wichtig, seelsorgerliche Hilfe zu suchen, von Herzen zu Gott umzukehren, Gott an sich arbeiten zu lassen und Veränderung zu erleben. Das lege ich dir und allen Betroffenen ans Herz. Also rede mit einem Seelsorger oder auch einer Seelsorgerin, da mehr Vertrauen vielleicht ist bei einer Frau. Entdecke, worin du versagt hast. Sprich deine Schuld aus und bringe sie vor Gott. Lass dir zeigen, wo deine Probleme liegen. Arbeite daran, sie zu bewältigen. Und dann fange mit Gottes Hilfe neu an. Das Leben geht weiter, aber anders als vorher. Und nur noch, wirklich nur noch drei Sätze zum Nachdenken. Wenn es bei Gott nicht die Möglichkeit der Umkehr, der Vergebung und des Neuanfangs gäbe, dann hätte Moses keines der 5 Bücher Mose schreiben dürfen. Dann hätte der König David keinen Psalm schreiben dürfen. Und dann hätte der Apostel Paulus keinen seiner Briefe schreiben dürfen. Warum nicht? Mose war ein Totschläger. David war ein Ehebrecher und Mörder. Paulus, noch als Saulus, war ein blutiger Verfolger der jungen christlichen Gemeinde. Aber nachdem sie, und da gibt es auch viele weitere Beispiele in der Bibel, nachdem sie ihre Schuld bereut hatten, setzte Gott sie wieder ein zu einem fruchtbaren und gesegneten Dienst. Danke euch für eure Geduld und wünsche jedem Gottes reichen Segen, dass der Herr euch leiten möge auf seinem Wege anhand der Heiligen Schrift. Amen.